Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, komm, und jetzt aber einmal alle zusammen.
Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.
Komm jetzt im Ernst, oder? Es gibt niemanden von euch, es gibt nicht einen einzigen von euch, der gerade zuhört, der das nicht kennt. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Es ist einer der großen Klassiker von Michael Ende und jetzt seit ganz Neuestem tatsächlich als Realfilmversion im Kino. Oder wie Frau Waas sagen würde:
Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst, du Schlingel.
Also wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, dann kommen wir auf Momo, auf Die unendliche Geschichte und auf Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Das sind die drei großen Geschichten von Michael Ende. Zwei davon waren schon als Realfilme im Kino, nämlich Die unendliche Geschichte und Momo, beide in den 80ern. Und jetzt tatsächlich 2018, gerade seit Donnerstag neu draußen, auch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Eine 25 Millionen Euro Spielfilmversion. Einer der teuersten deutschen Filme aller Zeiten, ganz ohne Strippen an den Figuren, wie wir es noch aus der Augsburger Puppenkiste kennen oder wie wir Fans sagen, aus der Pupsburger Augenkiste. Jetzt neu draußen, wie gesagt, als Realfilm. Ich habe Regisseur Dennis Ganzel getroffen und mit ihm über dieses 15 Jahre lange Mammutprojekt gesprochen. Hört ihr heute Abend hier in der Sendung. Genau wie einen anderen ganz großen deutschen Filmemacher, Christian Petzold. Der hat uns auf der Berlinale dieses Jahr begeistert mit dem extrem gefühlvollen Drama, Flüchtlingsdrama Transit. Der kommt diese Woche auch endlich in die Kinos und mein Berlinale-Interview mit Christian Petzold heute in eure Ohren. So, außerdem hat sich Anna Wollner in das neue CGI-Gewitter von Steven Spielberg gesetzt in Ready Player One. Und damit, die Herrschaften, kriegen wir es heute Abend mit drei Bestseller-Verfilmungen zu tun, fällt mir gerade auf. Ne? Jim Knopf, Transit und Ready Player One, für die wir jetzt den Vorhang auf und die Bühne freimachen.
Deutschlandfunk Nova.
Seit Donnerstag ganz frisch im Kino und letzten Dienstag schon von mir versprochen, dass wir heute drüber reden. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, als Realfilmversion. Nicht als Zeichentrick, Animationsfilm oder irgendwie Marionettenpuppenspiel, sondern mit echten Schauspielern. Eine Realfilmversion, die aber natürlich auch hier in dieser Ausgabe mit dem weltbekannten ersten Kapitel von Michael Ende anfängt.
Oben auf dem Berg, zwischen den beiden Gipfeln, stand ein Schloss. Es war ein friedliches Leben auf der kleinen Insel Lummerland, bis eines Tages, ja, und damit beginnt nun unsere Geschichte.
Ein Paket von der wilden 13. Wohnt hier eine gewisse Frau Malzahn?
Der kleine Jim kommt im Postpaket auf die Insel Lummerland, irrtümlich an die falsche Adresse verschickt, von den berüchtigten Piraten der wilden 13. Hier übrigens in so einer kleinen vorgelagerten Szene mit sehr cooler Tricktechnik, alle 13 wilde 13 Piraten, gespielt von Rick Cavanian. Ist schon gleich der erste Lacher im Film. Die vier Bewohner von Lummerland, also König Alfons der Viertel vor Zwölfte, Herr Ärmel, Frau Waas und natürlich Lukas, der Lokomotivführer, nehmen das kleine schwarze Findelkind bei sich auf, bis Jim 12 Jahre alt ist und der König plötzlich Angst kriegt, dass das klitzekleine Lummerland zu klitzeklein für alle 5 Lummerländerbewohner sein könnte und Lukas, der Lokomotivführer, beschließt, zusammen mit seiner Lok Emma Lummerland zu verlassen. Quasi aus Problem vor der außer Kontrolle geratenen Flüchtlingspolitik von König Alfons dem Viertel vor 12. Das Problem ist nur, wo Lukas hingeht, da will auch Jim hin.
Auf keinen Fall.
Aber ich kann euch helfen, Lukas.
Wir haben nicht genug Platz für so eine Reise.
Also ich brauche nicht so viel Platz.
Viel zu gefährlich.
Ich liebe Gefahr.
Jetzt denk doch mal nach, Jim. Emma soll weg, damit du Platz hast. Wenn du jetzt weggehst, könnte Emma genauso gut hierbleiben. Das ergibt doch keinen Sinn.
Aber du und Emma, ihr seid meine besten Freunde. Und wenn du denkst, dass ich einfach zusehe, wie ihr weggeht, dann kennst du mich aber schlecht. Außerdem, naja, wenn wir schon mal unterwegs sind, finden wir Vielleicht raus, wo ich herkomme.
Ja, denn die Frage ist ja auch immer noch nicht geklärt. Also machen sich die beiden zusammen auf große Fahrt. Emma schön abgedichtet und mit Segel als Lokomotivenschiff. Erste Station, das geheimnisvolle Mandala.
Schau mal, das sind die berühmten Haarzähler von Mandala. Sie zählen Bündel zu 100 Haaren ab und binden sie zu Schleifchen. Und das sind die Ohrenputzer. Sie stehen auf den Schultern ihrer Kunden und putzen ihnen mit winzigen Löffelchen die Ohren.
Und die da?
Das sind die berühmten Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder der Mandalaner. Ist wieder so eine kleine Wunderlichkeit.
Das hört sich alles ganz lustig an. Allerdings herrscht im Königreich Mandala miese Stimmung, weil Prinzessin Li Si gekidnappt wurde und an den bösen Drachen Frau Malzahn verkauft, wo es dann auf langer, abenteuerlicher Reise für Jim, Lukas und Emma natürlich auch noch hingeht.
6 mal 8 ist 48.
Und wenn ich dir sage, dass es 40 ist?
Dann ist es trotzdem 48.
Du kommst dir wohl sehr schlau vor.
Soweit die bekannte Geschichte von Michael Ende. Da erzählt der Kinofilm tatsächlich nichts Neues. Und zwar zum Glück. So oft sind derartige Klassiker-Verfilmungen tatsächlich daran kaputt gegangen, dass man das Rad neu erfinden wollte. Das hat Regisseur Dennis Gansel mit seinem internationalen Team von Schauspielern und Filmemachern hier nicht gemacht, sondern sich voll und ganz mit dem für einen deutschen Film wirklich rekordverdächtigen Budget von 25 Millionen Euro voll darauf konzentriert, diese alte Originalgeschichte in der Realversion nach ganz großem Kino aussehen zu lassen. Lummerland beispielsweise super aufwendig in Potsdam-Babelsberg gebaut, wo es jetzt auch eine der Attraktionen im Filmpark ist, kann man also besuchen, besichtigen. Man kann auf Lummerland jetzt rumlaufen in Babelsberg. Diese süße kleine Insel inklusive Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr, alles da. Es wurde aber auch in Südafrika gedreht, also wirklich ein richtiges Megaprojekt. 15 Jahre hat es insgesamt gedauert, das alles umzusetzen. Henning Baum, ne? Wisst ihr hier aus dem Fernsehen, der letzte Bulle, der blonde Hühne. Dunkel gefärbt als deutscher Lokomotivführer Lukas. Solomon Gordon als britischer Jim Knopf, der wurde synchronisiert. Rick Cavanian hatte ich erwähnt als alle 13 wilden 13er. Bully Herwig, Christoph Maria Herbst, viele andere in diesen super tollen, sehr aufwendigen Filmsets. Und das Ganze dann ergänzt durch wirkliche CGI oder von wirklichen CGI-Spezialisten, die parallel dazu beispielsweise an Marvels Black Panther gearbeitet haben. Also da hat nicht irgend so eine kleine, weiß ich nicht, was für eine Klitsche dran gesessen, sondern wirklich die Creme de la Creme der Computeranimationsbranche für beispielsweise die Drachenszenen. Wir sprechen hier in der Sendung nicht oft über Kinderfilme, aber der hier hat so ein tolles handwerkliches Niveau. Es ist nach über 30 Jahren jetzt wirklich endlich mal die Wachablösung von Michael Endes, die unendliche Geschichte. Leiht euch zur Not ein oder mehrere Kinder im Freundeskreis aus, wenn ihr in der Familie gerade selber keine zur Hand habt, und guckt euch diesen zauberhaften, superschönen Film an, vor allem, wenn ihr selbst da irgendeinen Bezug zu Jim Knopf habt. Ich kann mich zum Beispiel bestens noch an diese Augsburger Puppenkisten-Version erinnern, das geliebt als kleines Kind. Und das ist hier technisch, handwerklich, szenisch, bildgestalterisch so toll umgesetzt, lohnt sich wirklich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Dennis Gansels erster großer Film war Mädchen, Mädchen, und dann spätestens seit Die Welle kennen ihn die meisten. 44 Jahre ist er mittlerweile alt, hat auch in Hollywood schon gedreht und ist wirklich seit 15 Jahren jetzt an der Entstehung der Realverfilmung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, beteiligt. Von Anfang an. Als ich ihn neulich mit ein paar Kollegen zusammen zum Interview getroffen habe, haben wir natürlich auch darüber gesprochen. 15 Jahre für einen Film, von der Idee bis zum fertigen Leinwandspektakel. Warum so lange?
Die Idee war, das auf Englisch zu machen, ähnlich wie Die unendliche Geschichte. Und ich habe dann selber 2012 noch einen Vordreh gemacht mit Shirley MacLaine, die spielt sozusagen den Drachen. Das war so ein Motion-Capture-Verfahren, weil wir gesagt haben, wir kriegen diese Finanzierung nicht hin, wir brauchen jetzt irgendwie einen Namen. Und ich fand sie toll in der Rolle. Und wir haben dann aber festgestellt, nochmal 5 Jahre gingen dann ins Land, dass einfach die Jim Knopf im Ausland zu unbekannt ist. Das ist zwar verlegt worden, ist aber kein internationaler Bestseller, ganz anders als bei Der unendlichen Geschichte. Es ist tatsächlich eher so, dass viele Amerikaner das ein bisschen merkwürdig finden, die Geschichte. Oh, it's a small island. It's a little black boy. Okay, all right. Okay, so they are. It's a swimming engine. Oh, great, great. Also man rennt da nicht offene Türen ein. Und in Deutschland ist es einfach Kult.
Also ganz vieles ausprobiert in viele Richtungen. Vieles davon hat einfach über lange Zeit nicht geklappt, bis man sich dann darauf verständigt hat, es so zu machen, wie der Film jetzt ins Kino kommt. Viele Dinge, die geklärt werden mussten, die Zeit gebraucht haben. Denn tatsächlich sowas dann als rein deutsche Produktion zu stemmen und das so zu machen, dass es auch wirklich hinterher gut aussieht, kostet erstaunlicherweise ganz schön viel Geld.
Ich sag mal, man fährt sicher damit, wenn man sagt, es ist einer der teuersten deutschen Filme aller Zeiten, und das stimmt auch. 25 Millionen Euro waren es am Ende, was natürlich wirklich knackig ist für einen deutschen Film, aber wir haben allein 7,5 Millionen ausgegeben für die digitalen Effekte, 6,5 Millionen Euro für die Ausstattung. Und dann bleibt natürlich nicht mehr so viel. Also es war schon, und viele Drehtage braucht man natürlich wegen der Kinder, weil der sozusagen, der, also man hat einen Hauptdarsteller, der halt 4 Stunden am Tag drehen darf und der in jeder Szene, die es gibt, drin ist. Und deshalb braucht man viele Drehtage, es kostet Geld und so.
Wenn ihr euch übrigens parallel gerade fragt, ob eure Boxen irgendwie einen an der Waffel haben oder falls ihr mit Kopfhörer hört, was euch da so ins Ohr wummert, das ist Dennis Gansel, der haut beim Erzählen gerne mal mit der Hand auf den Tisch. Und weil ja da nun mal die ganzen Mikrofone vor ihm auf dem Tisch stehen, nur mal vielleicht so als kleine szenische Erklärung, wie ihr euch das vorstellen müsst, saß der immer dann, hat dann immer die ganze Zeit so beim Erzählen so mit der Hand auf den Tisch gehauen. Und dadurch kommt das leichte Gebumse da in eurem Ohr. Also wundert euch da nicht drüber. Also Geld hat man gebraucht, eine ganze Menge, und Geduld mindestens genauso viel. 60 Drehtage, das ist eine Menge. Circa die Hälfte davon in Babelsberg, die anderen 30 unter anderem in Südafrika. Da wurden auch die Szenen gedreht, in denen Lukas und Jim, also Henning Baum und Solomon Gordon, in der abgedichteten Emma übers Meer segeln. Das war jetzt nicht so die kleinste Herausforderung, meinte Dennis Gansel.
Das waren dann mit Sicherheitstauchern, da waren dann irgendwie Doubles drin, und es war am Kap der Guten Hoffnung und es waren Ströme, und die Drohnenpiloten kamen zurück und haben gesagt, wir sehen weiße Haie, die zirkeln um die Emma herum, haltet Sicherheitsabstand und so. Und da dachte ich, oh, leck mir am Arsch, also jetzt wird es wirklich irgendwie kompliziert und so. Und dann haben wir eben auch so, es gab halt den Plan B, dass sozusagen die Emma, wir wussten nicht genau, ist die hochseetauglich, und wenn die untergeht, dass die beiden Doubles waren, also Stunt-Doubles, mit sozusagen Lukas Perücke und so, dass die dann ins Wasser springen, und wann sind die Schnellboote da und holen die raus. Also da waren wir so ein bisschen mulmig.
Ja, um die Schauspieler vor den weißen Haien zu retten, die um die Emma gekreist sind. Und von diesen Szenen, die vor wirklich echter Kulisse gedreht wurden, davon gab es viele. Für die Szenenbilden habe ich noch so gedacht, muss das der Hammer gewesen sein, also wie die sich da austoben konnten. Auf dem Meer, in der Wüste, wo sonst noch. Und diese sehr guten Szenenbauten, die haben sie dann aufgefüllt mit ebenfalls Hollywood-reifen Computeranimationen, habe ich ja eben schon von erzählt. Zum Beispiel bei den diversen Drachen im Film, ne? Dass also zum Beispiel einer von den Drachen zufällig so aussieht wie aus Game of Thrones. Das liegt jetzt eher daran, dass da wirklich dieselben CGI-Macher dran waren und nicht an irgendeinem Zufall. Übrigens ist das ein Feld, war mir auch lange Zeit gar nicht so klar, auf dem deutsche Spezialisten und Computerkünstler extrem gefragt sind, auch international ganz weit vorne, also auch in Hollywood. Habt ihr vielleicht bei der Oscarverleihung dieses Jahr gemerkt, auch da in dem Team der Spezialeffektkünstler ein Deutscher mit dabei. Trotzdem, auch in Sachen computergenerierter Bilder gab es für Dennis Gansel und sein Team eine dann doch ganz besonders große Herausforderung.
Also am schwierigsten, muss ich wirklich sagen, war Frau Mahlzahn. Weil das war ein riesiger Setbau eben in Babelsberg in den Filmstudios. Das war schon sehr, sehr, sehr teuer. Und dann hat man eben mit diesen Kinderzeiten zu tun. Also in Deutschland ist ja ein sehr strenges Gesetz für Kinderzeiten. Das heißt, ich darf mit den Kindern eigentlich nur 4 Stunden am Tag drehen. Und dadurch, dass die Kinder andauernd im Bild sind, denke ich, okay, das ist schon mal sehr schwierig. Dann war es sehr staubig. Dann ist der dritte Hauptdarsteller eigentlich nur ein Tennisball, nämlich dieser riesige Drache, der gar nicht da ist. Und dann hat man sozusagen noch mit diesen ganzen tricktechnischen Sachen zu tun. Also das war, finde ich, am herausforderndsten.
Und nochmal kurz zu Henning Baum. Habe ich ja eben auch kurz gesagt. Der letzte Bulle aus dem Fernsehen, werden den einige von euch kennen. Man hat den so vor Augen als Hünen mit blondem Haar. Und jetzt haben sie ihn aber als Lukas, der Lokomotivführer, haben sie ihn natürlich dunkel eingefärbt. Lukas hat schwarze Haare, also hat Henning Baum im Film auch welche gekriegt und auch so einen schwarz eingefärbten Bart. Und das Abgefahrene ist, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon einen Filmplakat von Jim Knopf gesehen habt jetzt von dem Film, dass er Bud Spencer wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Es, wirklich, wie so eine, diese klassische, sie nannten ihn Mücke-Zeit 70er Jahre Bud Spencer. Genauso sieht Henning Baum aus. Und es gibt, wenn ihr in diesen Film reingeht, was ich euch schon mehrfach ans Herz gelegt habe, es gibt da eine Szene, die ist die reine Bud Spencer-Reminiszenz. Und da habe ich Dennis Gansel unbedingt auch drauf ansprechen müssen.
Dann haben wir überlegt, es war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber wir haben natürlich bemerkt, als wir ihn dunkel gefärbt hatten, dass er natürlich was von Bud Spencer hat. Ich sage, komm, dann müssen wir es auch einbauen. Und Bud Spencer ist für mich, damit bin ich groß geworden. Also ich habe als Zehnjähriger die Schlägereien auf dem Schulhof gesagt, pass auf, dann muss natürlich die Doppelbackpfeife und der Stirnhammer muss, das muss einfach sein, ja. Und ich weiß gar nicht, und ich glaube auch eben, ne, dass es eben, wir erkennen es so als Referenz, und die ganz kleinen Kinder, habe ich jetzt schon bei Test-Screenings gesehen, die kennen Bud Spencer gar nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr. Bei Kika läuft es wahrscheinlich nicht mehr, keine Ahnung. Und ich finde es aber trotzdem noch super.
Und ihr werdet die Szene sofort erkennen, wenn ihr den Film seht. Man muss gar nichts weiter dazu sagen. Es ist eine klassische Bud Spencer-Szene und Henning Baum spielt sie auch wirklich richtig toll. Also, viel gelernt haben sie alle bei diesem Dreh und das zahlt sich offenbar aus. Denn schon jetzt hat uns Dennis Gansel verraten, wird am Drehbuch für Teil 2 gearbeitet. Jim Knopf und die Wilde 13. Und ja, so super wie der erste jetzt geworden ist, wäre es cool, wenn auch für den zweiten die Finanzierung wieder hinhaut und alle dann von den Erfahrungen des ersten Teils profitieren könnten. Ich drücke die Daumen. Es ist wirklich auch ein echtes Aushängeschild für Filme made in Germany geworden. Es ist ganz großes Märchenkino. Die Pupsburger Augenkiste wäre sehr stolz auf diese Kinofilmversion.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch so Typen seid, so wie ich. Die dann, wenn sie so in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, bei YouTube oder Instagram, Twitter, Facebook, Google+, ganz egal wo, die so den ein oder anderen Filmkanal abonniert haben, wo man so möglichst schnell die neuesten Trailer serviert kriegt. Dann macht man so seinen Rechner an oder guckt so auf dem Handy und sieht dann wieder einen neuen Trailer. Und mir zuckt seit einigen Wochen einer so vorm Auge rum. Da weiß ich immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Im Trailer selbst ist vom heiligen Gral der Popkultur die Rede. Im Trailer der Bestseller-Verfilmung Ready Player One. Das ist der neue Film von Steven Spielberg. Kommt auch jetzt am Donnerstag ins Kino. Gut, das Buch hat ein paar hundert Seiten und damit auch deutlich mehr Zeit, wirklich jede popkulturelle Referenz mitzunehmen, die es da so gibt, wenn man in den 80ern groß geworden ist. Anna Wollner, die liebe Kollegin selber, Jahrgang 83, kennt Buch und Film und sagt euch jetzt, was für ein großer oder eben nicht großer Wurf Spielbergs neuester geworden ist.
Ich bin 2025 geboren. Aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen. Wie alle meine Helden.
Das ist schon mal eine Aussage vom Protagonisten der Geschichte, die treffender nicht sein könnte. Denn der 20-jährige Held lebt mittlerweile im Jahr 2045 und ist resigniert.
Ich heiße Wade Watts. Den Namen hat mein Dad ausgesucht. Er fand, das klingt so nach alter Ego von einem Superhelden. Wie Peter Parker oder Bruce Banner. Aber er starb, als ich klein war. Meine Mom auch. Und ich bin hier gelandet. In meiner winzig kleinen Ecke am Nirgendwo. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis.
Die Oasis, von der er hier spricht, ist eine virtuelle Realität. Mit einem Controller und einer Brille für jeden zugänglich. Ein bisschen wie früher beim gefloppten Social-Media-Portal Second Life. Nur gepimpt und viel cooler.
Ein komplett virtuelles Universum. Die Leute kommen in die Oasis, weil sie da alles machen können. Und sie bleiben, weil sie da alles sein können. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin.
Und in jener Oasis beginnt der größte Wettbewerb, den die Welt bis dato gesehen hat.
Die Oasis war die Schöpfung von James Halliday.
Hallo, wenn ihr das seht, bin ich tot. Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis.
Eigentlich ist Ready Player One die klassische Geschichte von David gegen Goliath, vom kleinen, unscheinbaren Underdog, der sich gegen die Großen zur Wehr setzt. Und die Großen, das sind in diesem Fall der Konzern IOI, Innovative Online Industries, angeführt von Nolan Sorrento.
Die Oasis ist die wichtigste Ressource der Weltwirtschaft. Dies ist ein Krieg, um die Kontrolle über die Zukunft.
Steven Spielberg schöpft hier in seinem Herzensprojekt aus dem vollen Pott 80er Jahre Popkultur. Egal ob Literatur, Kunst, Musik, Game oder Film, nichts, aber auch gar nichts ist vor ihm sicher und genau deswegen ist Ready Player One eigentlich ein Riesenspaß. Allein im ersten digitalen Autorennen fährt Wade, der in der Online-Welt Parzival heißt, einen Zurück in die Zukunft DeLorean, überholt den Van vom A-Team und muss, okay, das ist 90er, dem T-Rex aus Jurassic Park ausweichen. Später irgendwann findet er sich im perfekt nachgebauten Setting von Stanley Kubricks Shining wieder und mit dem Zemeckis-Würfel, angelehnt an Kultregisseur Robert Zemeckis, kann man 60 Sekunden in die Vergangenheit reisen, um dann zurück in die Zukunft zu kommen. Ihr versteht den Gag, oder?
Das ist nicht nur ein Spiel. Los! Hier geht's echt um Leben und Tod.
Jetzt kommt das kleine Aber. Spielberg hat die Buchvorlage für den Film natürlich ein bisschen entschlackt und den Spielmodus leicht variiert. Was bleibt, ist das absolute Nerdwissen und ein solide gemachter und visuell opulent ausgestatteter Actionfilm, der in der Mitte etwas hängt. Wie Spielberg mit seinem Cast um Ty Sheridan, Mark Rylance, Ben Mendelsohn und Simon Pegg hier zwischen der realen und virtuellen Welt springt, ist schon beachtlich. Die Leinwand ist immer ein bisschen zu voll, die Pausetaste sucht man allerdings vergeblich. Am Ende ist Ready Player One in einer Kategorie mit Speed Racer oder Luc Bessons Valerian ein Film, der auf ganz hohem Niveau scheitert, weil er einen einfach erschlägt. Reingehen sollte man, gerade als Kind der 80er, aber trotzdem.
Da kann ich mich den Worten der Kollegin Anna Wollnando anschließen, was diesen Film angeht. Ready Player One ist jetzt ab Donnerstag in den Kinos. Wer Bock auf 80er hat und vor wilden, zuckenden CGI-Bildern keine Angst hat, der geht da rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ein blauer Himmel, Palmen im Wind. Es war kalt. Der Mistral. Er war müde. Niemand schaute ihn an. Das ist ja das Furchtbare. Nicht, dass sie dich anstarren, dein schmutziges, müdes Gesicht, deine abgerissene Kleidung. Das Furchtbare ist, dass sie dich nicht sehen, dass du gar nicht da bist in ihrer Welt.
Das ist eine Situation, die wir eigentlich überwunden geglaubt hatten, zumindest so aus unserer Perspektive. Menschen aus Deutschland auf der Flucht vor Faschisten in Deutschland. Nur eben nicht in den 30er oder 40er Jahren, sondern heute. Jetzt. Darum geht's in Christian Petzolds Adaption des Anna Segers Bestsellers Transit. Sehr gefeiert worden auf der Berlinale dieses Jahr, war einer der vier deutschen Wettbewerbsfilme. Ab diesem Donnerstag jetzt endlich im Kino dieser Kunstgriff von Petzold, mit dem er aus Historie Zeitgeschichte macht. Denn im Roman von Anna Segers, also in der Vorlage, geht es wirklich um einen jungen Deutschen auf der Flucht vor den Nazis, die in den 40er Jahren Frankreich belagern. Petzold hat diese Story für seinen Film aber ins Heute geholt und jetzt spielt Franz Rogowski einen jungen Mann Georg, der vor einem neuen Faschismus heute in die französische Küstenstadt Marseille flieht, um von dort aus Europa zu verlassen.
Das hier ist die Schiffspassage. Das Schiff hält zweimal an, in den USA und in Mexiko. Dafür brauche ich die Transits. Ja, Sie denken vielleicht, der hat doch alles, der Glückspilz, Sie würden Transits, die stellen sich ja von selber aus. Aber nein, Angst. Die haben Angst, dass wir da bleiben, das Schiff verlassen und bleiben.
Das ist so eine immer wiederkehrende Szene im Film. Georg, der in der deutschen Botschaft in Marseille auf andere Deutsche trifft, die eine Passage für den Transit Richtung USA oder Mittelamerika bekommen wollen. Sehr aktuell besetzt thematisch auch die politische Situation einer USA hier im Film, die schon keinen Bock mehr auf deutsche Flüchtlinge hat und sagt, versucht's doch in Mexiko oder sonst wo. Das Besondere an Georgs Situation im Film ist, er sieht einem deutschen Schriftsteller, Weidel heißt er, sehr ähnlich. Dem ist er begegnet und der hat sich aus Angst vor den faschistischen Verfolgern das Leben genommen. Und jetzt besitzt Georg unter anderem ein wichtiges Manuskript des Schriftstellers und auch die Zusicherung eines Visums durch die mexikanische Botschaft. Eine Riesenverlockung also für Georg, mit dieser geklauten Identität in Amerika vielleicht doch ein neues Leben anfangen zu können. Was Christian Petzold hier super macht, ist, uns einerseits die Angst im Nacken jederzeit spüren zu lassen, obwohl wir keine Nazis oder Faschisten im Film sehen. Das macht er ganz ähnlich wie Christopher Nolan in Dunkirk. Es ist so die unsichtbare Bedrohung, die aber spürbar immer näher kommt. Dann lässt er seine Hauptfigur Georg zum einen so um ständig möglicherweise zuschnappende Fallen herumirren, wie zum Beispiel die Frau des Schriftstellers, dem er so ähnlich sieht, die ihm in Marseille auch mehrfach begegnet, ganz toll gespielt von Paula Bär. Es gibt also diese Fallen und Gefahren und dann gibt es aber auch so ganz charismatische, sehr charakterlich intime Momente, in denen man merkt, dass dieser Georg wirklich überhaupt nichts und niemanden ausnutzen, keinem was Böses will. Zum Beispiel beschäftigt er sich in dieser Wartezeit auf den Transit viel mit einem kleinen Nachbarsjungen, spielt Fußball mit dem. Er und seine Mutter sind illegale Flüchtlinge, die sich in Marseille verstecken. Um die beiden kümmert er sich. Und da gibt es zum Beispiel so eine Szene, da singt Georg diesem Jungen ein Gute-Nacht-Lied seiner Mutter vor.
Kabeljau, kommt nach Haus. Elefant, läuft nach Haus. Ameise, rast nach Haus. Die Lampen leuchten, der Tag ist aus.
Das sind so Momente, in denen die Genialität, das Einfühlungsvermögen, die wirklich große Klasse von Franz Rogowski aufblitzen, der diesen ganzen Film als Ich-Erzähler trägt und mit einer irren Leichtigkeit schultert, wirklich ganz groß. Also wenn ihr Bock drauf habt auf großes Schauspiel- und Autorenkino, wenn ihr keine Angst vor Geschichten mit Metaebenen habt, denn die gibt's hier. Es sind aber jetzt nicht irgendwie so Kunstkacke, Metaebenen, so reingepflasterte, sondern es sind wirklich welche, die wichtig sind für die Geschichte, für die Vielschichtigkeit dieser Geschichte. Dann kriegt ihr hier einen tollen, abgefahrenen Perspektivwechsel auf die aktuelle weltweite Flüchtlingssituation mit einem sehr krass vorgehaltenen Spiegel für uns alle, der schon auch manchmal wehtut und auch wehtun muss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Berlinale 2018, ein Jahrgang, in dem wir 4 deutsche Filme im Wettbewerb haben. 4 von 19, die um die Bären antreten. Das ist erstaunlich viel. Umso mehr haben wir uns vorgenommen, genau diese 4 Filme uns anzuschauen. Gerne mit den Machern, mit den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und freue mich sehr, dass Christian Petzold Zeit gefunden hat für uns. Hallo Christian, grüße dich.
Ja, hallo.
Macher des Films Transit. Haben wir eben schon in der Sendung drüber gesprochen. Christian, erste wichtigste Frage: Wie stinksauer war Nina Hoss eigentlich, dass du einen Film ohne sie gedreht hast?
Ja, überhaupt nicht. Die waren noch im Dezember in Paris zusammen, da gab es eine Retrospektive und sie war überhaupt nicht sauer. Sie hat sogar gelacht, glaube ich. Es war so, dass ich während der Dreharbeiten kam ein Journalist von der Libération und machte ein Interview und fragte mich eben, ob Paula Bär die neue Nina Hoss ist, ne? Was ich ein bisschen anzüglich fand, weil das würde ja bedeuten, dass wenn eine Schauspielerin etwas älter wird, sich der große Macher und Regisseur sich ein jüngeres Kaliber sucht, eine neue Muse sucht oder so, und das fand ich nicht okay. Und dann habe ich geantwortet, Franz Rogowski ist die neue Nina Hoss, um diese Musengeschichte aus der Welt zu räumen. Und darüber hat sie herzhaft gelacht.
Ich hätte jetzt noch im Klischee erweitert, dann muss ja Franz Rogowski der neue Ronald Zerfeld sein.
Dann Paula Bär ist die neue Ronald Zerfeld.
Ja, genau. Aber ganz kurz dazu, ist das so ein bisschen self-fulfilling prophecy, wenn man einen Schauspieler hat, jetzt speziell natürlich Nina Hoss, mit der du einfach mehrere auch so wahnsinnig starke Filme gedreht hast, wenn dann so jemand in einem neuen Film nicht dabei ist, dass so Fragen kommen?
Automatisch, das war mir schon vornherein klar. Ich habe dann auch ein paar Textbausteine zusammengestellt, ja, darüber. Aber es war ja ganz klar, ich habe ja nach dem 6. Film mit Nina, nach Phoenix, wurde ich immer gefragt, schon wieder mit Nina? Jetzt mache ich mal einen ohne Nina, das muss ich das auch noch begründen. Das ist so ein Doublebein, das erinnert mich ein bisschen an meine Mutter, die mir einen roten und blauen Pullover geschenkt hat. Und wenn ich den roten getragen habe, sagte sie, warum trägst du nicht den blauen? Ne?
Du erzählst die Geschichte von Transit, das fand ich sehr interessant, auf 2 Ebenen. Wir haben nämlich die Erlebensebene von Georg, gespielt von Franz Rogowski, und wir haben die Erzählebene dieses Barkeepers, gespielt von Matthias Brandt. Warum hast du das so gemacht?
Ich glaube, dass die Bars, ja, und die Bartheken für Menschen auf der Flucht, Menschen auch vielleicht auf der Flucht aus dem Alltag, ja, Leute, die zu Hause nicht klarkommen, mit ihrer Frau nicht klarkommen, mit ihren Kindern, ihrer familiären und Arbeitssituation nicht klarkommen, die Bartheke der Ort ist, wo sie sich aussprechen. Man nennt das ja auch ein bisschen den Beichtstuhl der Atheisten. Und ich habe mir immer gedacht, diese Flüchtlinge, die durch jeden Transitraum durchgehen, die irgendwann sitzen sie an einer Bar und sagen, hey, ich muss dir mal was erzählen. Und der Barkeeper ist im Grunde genommen nicht nur das Medium, sondern auch das Aufnahmegerät, so eine Art Oral History für all diese Geschichten, die er an der Bartheke gehört hat. Und er erzählt uns eine dieser Geschichten, die ihm erzählt worden sind. Dadurch ergeben die sich, und das hat natürlich auch noch zur Folge, dass wir die Geschichte, die der Barkeeper erinnert, und die Geschichte, die der Georg, also Franz Rogowski, erlebt, manchmal übereinstimmen und manchmal voneinander disparat sind zueinander und manchmal sich wieder treffen. Das sind so zwei Musikthemen, die sich überlagern, treffen und wieder auseinander bewegen.
Nichtsdestotrotz hast du die Originalgeschichte, die ja die Geschichte eines Deutschen in der Nazizeit erzählt, der vor den Nazis flieht, in die Zeit jetzt geholt, was ich einen total schlauen Schachzug nicht falsch verstehen fand, weil du ja im Endeffekt nichts anderes machst als eine Flüchtlingssituation, die viele von uns wirklich sehr draufsichtig betrachten, die viele noch immer so behandeln, als hätten wir nicht wirklich was damit zu tun. Du machst sie erlebbar und nachfühlbar dadurch, dass du die Perspektive, den Blickwinkel änderst und sagst, Entschuldigung, das könnten auch alle wir sein. Thema aktueller Rechtspopulismus und so weiter.
Ja, eine der Überlegungen, die Harun und ich damals hatten, war das, dass die Erfahrungen, ja, die in dem Roman zum Beispiel von Anna Segers oder auch in dem Buch von Georg K. Glaser, Geheimnis und Gewalt, geschildert werden, dass die Erfahrungen zum Asylparagraf im Grundgesetz geführt haben. Und jetzt haben wir eine gegenwärtige Situation, wo der Asylparagraf so beschnitten wird und fast zur Unkenntlichkeit zerstört wird. Und eigentlich ist eine Verbindung da. Ja? Wir haben diesen Paragraphen im Grundgesetz, weil diese Menschen eine Erfahrung gemacht haben, die sogenannten Väter des Grundgesetzes gesagt haben, das darf nie wieder geschehen. Wir haben die Verantwortung, weil wir damals Deutschland die Leute in die Flucht getrieben haben und die anderen Länder sie nicht aufgenommen haben, jetzt die Verantwortung, Menschen aufzunehmen. Und kommen die ersten Menschen, wird der Paragraph geändert. Das ist natürlich eine Verbindung und auch eine Kritik an der jetzigen politischen Situation, die man mit dieser Konzeption aufgebaut hat. Ich glaube aber, dass es mir hauptsächlich darum ging, dass ich keine Literaturverfilmung und keinen musealen historischen Film machen möchte und auch nie machen werde. Weil ich finde, es gibt so viele Euro-Pudding-Filme, ja, die so einen großen Bestseller aus den 30er oder 40er Jahren mit Schauspielern aus 7 Ländern, ja, mit Geld aus 9 Ländern verfilmen. Und dann sieht das immer alles aus wie eine Historie, die museal vorbei ist. Aber ich finde, dass wir vor dieser Geschichte, die in Transit geschildert wird, in unserer Gegenwart nicht sehr gut dastehen.
4 deutsche Filme im Wettbewerb dieses Jahr kann nur gut sein, grundsätzlich für den deutschen Film. Ich finde sowieso, dass in den letzten Jahren der sich überhaupt nicht verstecken muss, weil es so viele gute deutsche Filme gegeben hat. Es gibt viele gute deutsche, auch gerade junge Schauspieler, Franz Rogowski, Paula Bär, mal drüber gesprochen, viele andere gerade, die sehr spannend sind und gut sind. Hast du eine Erklärung dafür, vielleicht abschließend noch, warum der deutsche Film trotzdem, gerade in Deutschland, das würden die Franzosen niemals mit ihrem Film machen, warum in Deutschland immer noch so schlecht über den deutschen Film geredet wird?
Das ist etwas, ich glaube, erstmal ist der Film in der Bundesrepublik wir sind durch die Propaganda der Nazis, ist das Kino ja infiziert und zerstört worden. Und dann in der Nachkriegszeit war das ein sogenanntes entnazifiziertes Programm, sagten sie, aber es war im Grunde genommen dasselbe, nur ohne Nazis. Ja? Und Filme haben entweder Unterhaltungswert zu haben oder sie müssen eine Message, eine Botschaft haben, die man in der Schulklasse als Schulaufsatz verarbeiten kann. Wir haben also nicht etwas wie in Frankreich, wo das Kino auch so das Licht auf das Gemeinwesen. Ja? Der Franzose würde niemals Isabelle Huppert so beschreiben, wie wir manchmal über Schauspielerinnen hier in den Texten schreiben. Das ist einfach so. Wir sind auch ein bisschen ein kleines Ressentiment-Völkchen. Das merkt man auch in der AfD. Wir sind gerne Opfer. Wir jammern gerne. Wir tun, ja, und das ist, und wir tun auch gerne böse Reden über andere Menschen. Ne? Und das ist so eine Art Unart. Ja? Und damit müssen wir einfach leben.
Vielen Dank für das Gespräch, Christian Petzold.
Dankeschön.
Ja, ein Dank an Christian Petzold fürs Gespräch und ein Dank an euch fürs Zuhören. Das war's mit Eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.